Hallo und herzlich willkommen zum Transginger Tea Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich, Mine Wenzel, Ingwer-Tee trinke und so lange über transspezifische Themen spreche, bis die Tasse leer ist. Und frohes neues Jahr, glaube ich, ist jetzt mal dran, das zu sagen. Ich versuche das so spontan wie möglich klingen zu lassen, weil ich gerade schon 10 Minuten gequatscht habe, ohne auf Aufnahme zu drücken. Hashtag Studioqualität. Hier sind Profis am Werk. So, jetzt versuche ich mich an das zu erinnern, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich hatte ja ursprünglich gemeint, dass ich irgendwie im Januar sowieso Pause machen möchte. Das hatte ich ja in der Flintchen-Episode schon angesagt. Der ursprüngliche Plan war, den Januar quasi als Auszeit zu nutzen, aber im Januar schon was aufgenommen zu haben, was dann im Februar online geht. An dem klassischen Release-Termin für den Podcast, immer der 13., so schön in der Mitte des Monats. Hat nicht so gut geklappt, denn ich sitze jetzt hier am 8.2. und nehme das erste Mal in diesem Jahr etwas für den Podcast auf. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich den Januar mehr Recharge brauchte, als ich ursprünglich vermutet hätte. Also der Jahreswechsel hat mir doch mehr Reserven abverlangt, als ich gedacht hätte. Und dann war ich so ins neue Jahr gestartet mit, ja, in der ersten Januarwoche sitzt du wieder am Schreibtisch und machst schon wieder Sachen. Das ging irgendwie nicht auf. In der ersten Januarwoche habe ich effektiv nichts Produktives, Arbeitstechnisches gemacht. Aber das ist auch in Ordnung. Also Zeit für sich selbst zu nehmen und mal nicht etwas nach den Regeln der Produktivität anzustellen, ist ein revolutionärer Akt. Macht das auch mal für euch. Auch wenn es schwerfällt, weil wir so konditioniert sind, immer irgendwas Sinnvolles zu tun und immer irgendwas Produktives zu tun und wir uns für Freizeit schuldig fühlen. Beziehungsweise unsere Freizeit mit ganz produktiven Sachen füllen. Das Problem heißt Kapitalismus. Ich hatte mir für diese erste Episode im 2020 schon was überlegt, was ich irgendwie machen möchte. Ich hatte so einen thematischen Leitfaden mir schon zurechtgelegt. Das erschien mir alles wahnsinnig schlau und ich hätte es wohl am besten irgendwie im Januar aufnehmen sollen, solange die Idee noch frisch und gut war. Denn in der Zwischenzeit sind so ein paar Dinge dazugekommen oder sind so ein paar Dinge passiert, die einfach mir gerade präsenter im Kopf rumschweben als das ursprüngliche Thema. Deswegen weiß ich gerade nicht, inwiefern das aufgeht. Aber da ich ja sowieso nie komplett mir so eine Podcast-Episode stringent vorbereite, sondern immer ins Mikrofon gucke und reinquatsche und schaue, was passiert, tut das dem Ganzen wahrscheinlich sowieso auch keinen Abbruch. Genau, was im Januar dann halt einfach passiert ist, was ich dann merkte, als ich angefangen habe, quasi mich wieder an den Schreibtisch zu setzen, waren einfach viele Dinge, die sich auch schon so angestaut hatten und plötzlich hatte ich wieder eine volle To-Do-Liste. Deswegen komme ich jetzt erst im Februar dazu. Also seht's mir nach, wenn das mit dem klassischen Release-Datum am 13. des Monats irgendwie nicht wirklich klappt. Ich habe den kleinen Trick auf Podigy, also auf der Upload-Plattform, kann ich das Release-Datum zurückdatieren und immer so tun, als ob es der 13. gewesen wäre. Komme ich mir immer ganz sneaky vor, aber vermutlich werdet ihr es merken, wenn ihr am 20. reinschaut und vorher einfach noch nichts online war und dann steht jetzt, ist seit dem 13. online, dass das so ein bisschen fake ist. Aber jetzt kennt ihr die Hintergründe. Ich nehme diesen kleinen Part gerade auf, nachdem bereits alles geschnitten ist, also die eigentliche Aufnahme und das Outro. Einfach nur eine kurze Content Notification für diejenigen, die sie brauchen. Ich werde in diesem Teil der Aufnahme später auf gewaltvolle Operationen an Intersex-Kindern zu sprechen kommen. Einfach, damit ihr Bescheid wisst. Thema im Kopf. Jetzt sind es mehrere, deswegen würde ich einfach mal sagen, ich gehe mal Stück für Stück durch. Genau, also jetzt hier quasi die News-Section und die News-Sektion fange ich einfach mal mit persönlichen Nachrichten an. Beziehungsweise mit Podcast-relevanten Nachrichten oder Neuigkeiten. Es klingt so seriös, Nachrichten. So die erste podcast-relevante Neuigkeit ist, dass das PayPal.me-Konto, also das Spendenkonto für den Podcast, derzeit nicht existiert. Also wenn ihr mir da versucht, was zu spenden, was zu überweisen, kriegt ihr es vermutlich zurückgeschickt. Denn PayPal hat mich erst irgendwie ein Jahr lang Dinge mit dem Konto machen lassen und hat jetzt plötzlich gesagt, übrigens, wir wollen gerne einen Ausweis von dir sehen, um deine Identität zu bestätigen. Und ich denke mir so, was zum Henker. Weil natürlich habe ich noch keine Personenstands- und Vornamensänderung. Mein Name, auf den ich das Konto gemacht habe, ist Mine. Und natürlich kann ich meine Identität als Mine nicht bestätigen. Deswegen kann ich gerade keine Spenden entgegennehmen. Wenn sich da irgendwie eine Lösung noch ergeben sollte, werdet ihr es vermutlich im Outro des Podcasts hören, weil das nehme ich ja sowieso immer noch mal später auf. Es gibt ja noch so ein paar andere Varianten. Also ich habe mir jetzt da tatsächlich noch keine größeren Gedanken zu gemacht. Es gibt wohl Ko-fi, vielleicht auch Patreon, aber Patreon ist so die Sache, das ist ja dann mit monatlichem Beitrag und da fände ich es irgendwie nur fair, wenn ihr für einen monatlichen Beitrag und wenn es nur ein Euro ist, irgendwie ein Goodie oder so bekommen würdet und das hieße nochmal Orga-Aufwand, mir dafür was zu überlegen und das in die Wege zu leiten und ich weiß nicht, wie viel Sinn das gerade ergibt, weil ganz ehrlich, der Podcast ist auch nicht so groß und die monatlichen beziehungsweise die jährlichen Kosten für den Podcast sind auch nicht so groß. Also ich weiß nicht, wie viel Sinn da Patreon ergibt. Ich glaube, es wird eher auf sowas wie sowas ähnliches wie PayPal.me hinauslaufen, also so ein Spendenkonto. Oder Trinkgeldkonto, wo ihr einfach, wenn ihr lustig seid, was überweisen müsst, ihr müsst nichts überweisen, wie ihr lustig seid, wie ihr mögt, wie ihr gerade könnt, was überweisen könnt. Ach, Mine, Master of Eloquenz hier heute. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn, als so eine monatliche Spende, einfach zu sagen, ich habe gerade irgendwie was über, weil ihr sollt euch damit auch nicht arm machen. Es geht einfach nur um so ein mir helfen bei den jährlichen Kosten des Podcasts und alles, was drüber geht, geht in Kosten wie Reisekosten oder so, wenn ich zu irgendwelchen Gästen fahren möchte. Genau, so viel dazu. Also PayPal gibt es gerade nicht von mir. Das ist schade. Updates dazu, wie gesagt, in den Updates wie heißt das? Im Outro. Updates im Outro. Boah, bin ich auf der Höhe. Kinder. Erstmal Ingwertee. Was mich zum zweiten führt, da wir gerade über The Money sprechen, so ein kleines Transitions-Update. Ich hatte ja bislang immer meine Lasertherapie im Gesicht selbst bezahlt, weil es da die Regelung gibt der Krankenkasse, dass Haarentfernung als medizinische geschlechtsangleichende Maßnahme gilt und deswegen erst nach mindestens 6 Monaten Hormontherapie übernommen werden kann. Es sind fucking Gesichtshaare, kriegt euch ein. Aber ja, so ist die Vereinbarung der Krankenkassen augenscheinlich. Über Sinn und Verstand dahinter müssen wir uns keine Gedanken machen. Sie wollen einfach nur Geld sparen und hoffen, dass nach 6 Monaten Hormontherapie Menschen das nicht mehr wollen, was ein Irrtum ist, denn die Hormontherapie beseitigt keine Bärte. Aber nach Sinn und Verstand geht es bei Krankenkassen augenscheinlich nicht. Genau, deswegen habe ich bislang die Laserhaartherapie immer selbst gezahlt, nachdem ich aber beim letzten Termin letztes Jahr einfach mich nicht mehr wohl dort gefühlt habe, bin ich jetzt nicht mehr in das Studio gegangen. Also es gab so diese Situation, dass ich mich dort schon mehrfach einfach atmosphärisch unwohl gefühlt hatte. Beziehungsweise das sind zwei, die das Studio führen, und die eine hat immer so eine sehr gehetzte Art, in der ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Die andere war ein bisschen ruhiger, aber die, die mich immer behandelt hat, die mir den Laser ins Gesicht gedrückt hat, die war immer sehr gehetzt und sehr schnell. Und irgendwie ist das, wenn du so eine Behandlung hast, die dir 60 Grad oder 70 Grad heißes Licht unter die Haut pumpt, was nicht das Entspannendste der Welt ist, sorgt dann so ein Stressfaktor dabei nicht gerade für mehr Wohlbefinden. Und dann beim letzten Besuch sprach sie mich plötzlich an, ob ich einen Primer verwende. Also etwas für diejenigen, die nicht im Make-up-Business unterwegs sind. Quasi eine Vorbereitung für die Haut, die einerseits dafür sorgen kann, dass Make-up besser hält, beispielsweise, die aber noch andere Effekte haben kann. Sowas wie die Haut mit Feuchtigkeit versorgen oder sowas wie die Poren glätten und das Hautbild reiner und glatter machen oder solche Sachen. Also da gibt es, wie bei so vielen Kosmetika, für alle möglichen Nutzen verschiedene tausende Produkte, und wenn ein Mensch sich da mit eindecken will, kann eins sich vermutlich 8 Produkte, die kombinierbar sind, ins Gesicht schmieren, keine Ahnung. Jedenfalls fragte sie mich, ob ich einen Primer verwende, weil ich so trocken aussehen würde. Und dann habe ich halt gesagt, ja, benutze ich. Und dann meinte sie plötzlich, mir Make-up-Tipps geben zu wollen, also in so einem krassen Umfang. Also nicht hier, ich habe mal von so einem Primer gehört, sondern halt ihr Modus, in dem sie das gesagt hat, war so ein gönnerhafter, so ein ich erkläre dir jetzt mal Dinge. Und es war in der Situation leicht übergriffig, weil dieses Gespräch völlig aus dem Nichts kam und sie mit dieser Haltung ranging, wie sie grätschte so rein und fing ungefragt an, mir Ratschläge über Make-up geben zu wollen. Und ich habe das in der Situation als tendenziell übergriffig empfunden, also auch so ein ungefragtes plötzlich drauf los und mir Dinge zu erklären. Und andererseits auch der Unterton dahinter war so ein ich weiß besser Bescheid als du. Und diejenigen, die mich kennen und wissen, wie ich durch die Gegend laufe und wissen, wie mein tägliches Make-up aussieht, wissen, glaube ich, auch, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich sehr wohl weiß, wie ich mich schminke. Und der Unterton war so ein, ich als Cis-Frau hab halt die Anlagen, hab's halt in die Wiege gelegt bekommen oder hab's halt beigebracht bekommen oder hab halt die Erfahrung, die du nicht hast, deswegen erkläre ich dir jetzt als Transweiblichkeit erstmal Make-up. Es gab schon mehr solche Momente, in denen so ein wahrscheinlich gut gemeinte, aber cis-normative Übergriffigkeit stattgefunden hat. Sie mir dann auch so in einem performativen, in einem ausgestellten Ally-Modus dann so Dinge erzählt, wie ich weiß, wie das bei euch aussieht, im Sinne von bei euch Transweiblichkeiten. Bei uns richtigen Frauen ist das was anderes, wo ich mir so denke, okay, ich könnte es rein theoretisch verschmerzen und sag halt nicht, jeder Mensch hat dieses Vokabular und drückt da ein Auge bei zu, aber es summiert sich eben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, dass das meine Entscheidung ist, wo ich hingehe, und dadurch, dass das keine Behandlung ist, die ich als hundertprozentig angenehm empfinde, sondern tatsächlich als eine Behandlung, die ich als schmerzhaft im Gesicht empfinde, habe ich auch das Recht zu sagen, ich möchte mich gerne wohlfühlen. Und es ist schließlich meine Transition. Und dann meinte sie halt auch noch so, das war dann der 9. Termin insgesamt, den ich in diesem Studio wahrgenommen habe. Also sie kennen mich seit de facto einem Jahr oder 9 Monaten, was jetzt so der größte Teil eines Jahres, ein Dreivierteljahr lang kennen sie mich. Und ein Dreivierteljahr lang sprechen sie mich als Frau Wenzel an. Ich hatte nicht die Möppe, ihnen jetzt zu sagen, dass ich mit Herzen und Frauzen nichts anfangen kann, sondern ich war so, eine binäre Anrede reicht mir in dem Zusammenhang völlig. Ich muss nicht noch mehr kostenlose Bildungsarbeit leisten, aber Frau Wenzel ist völlig in Ordnung und sie wissen Bescheid. Und es hat bislang auch immer geklappt. Das hat bislang 9 Monate geklappt, beziehungsweise sogar 10, denn zwischen meinem Erstgespräch und meinem ersten tatsächlichen Termin ist ja auch nochmal Zeit vergangen. Das heißt, sie haben mich schon 10-mal gesehen und wissen seit 10 Terminen Bescheid und sprechen mich seit 10 Terminen mit Frau Wenzel an. Und dann fragte sie mich bei diesem komischen, kruden Make-up-Gespräch, wie ist es denn eigentlich, Herr Wenzel oder Frau Wenzel? Und da dachte ich so, wollt mich verarschen. Und deswegen habe ich beschlossen, das Studio nicht mehr zu besuchen. Außerdem, jetzt kommt das Schöne daran, habe ich jetzt mittlerweile die 6 Monate Hormontherapie überschritten. Tatsächlich bin ich demnächst bei meinem 9-Monats-Termin. Und damit habe ich das Go, den Spaß bei der Krankenkasse zu beantragen. Und ich habe mir in Hannover jetzt ein anderes Studio gesucht und weiß, dass die dort viele Transpersonen haben, dass die dort viele Transweiblichkeiten haben. Die sind relativ gut im Bilde. Ich habe mich jetzt auch schon einmal bei denen getroffen. Ich hatte schon mein Vorstellungsgespräch bei denen. Vorstellungsgespräch, das klingt so, als ob ich mich bei denen beworben hätte. Mein Erstgespräch bei denen, die sind im Bilde, die sind relativ cool und ja, klar, die Non-Binary-Sensibilität ist jetzt nicht die allergrößte, beziehungsweise ich habe da halt dann doch noch ein kleines bisschen Aufklärungsarbeit betrieben, aber jetzt nicht massiv viel, sondern einfach gesagt, ich bin Non-Binary, das ist im Grunde genommen, hat das nichts damit zu tun, welche Transitionsschritte ich anstrebe, sondern das hat einfach nur damit zu tun, dass meine Weiblichkeit keine binäre ist, keine klassische, die etwas mit Frausein zu tun hat, weil mit dem Frau-Begriff kann ich nichts anfangen, so ein bisschen quasi einfach die Basics verständlich runtergebrochen. Und genau, da habe ich einfach gemerkt, da ist ein ganz anderes eine ganz andere Grundstimmung da. Das fand ich in Ordnung. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mir das rauszusuchen, dann kann ich natürlich auch den Ort nehmen, an dem es irgendwie leichter für mich ist und ich die Möglichkeit habe, irgendwie mich mehr zu entspannen. Und dazu kommt, dass die eben auch noch selbst die Kostenübernahme bei der Krankenkasse machen. Also die machen das Organisatorische. Das heißt, so klar, ich gehe gerade oder habe jetzt schon das Schreiben von meiner Therapeutin, einen aktuellen Therapiebericht, den ich der Krankenkasse mit einreichen werde und habe den nächsten Termin bei meinem Psychiater, um mir dort die Indikation zu holen. Also ich glaube, die Hormonindikation reicht völlig aus, aber ich will halt einfach lieber auf der sicheren Seite sein. Deswegen lasse ich mir von ihm quasi auch nochmal sowas wie einen Zwischentherapiebericht geben, in dem er auch nochmal beschreibt, dass ich nicht labil bin, dass ich gesund bin, dass es mir helfen wird, die Haare aus dem Gesicht loszuwerden, dass es meinen Alltag erleichtern wird, weil ich mich morgens nicht mehr rasieren muss, dass es mein Identitätsgefühl stärken wird, also ein Quatsch, den die Krankenkasse da gerne lesen wird, wahrscheinlich auch sehr binär geschrieben, auch wenn er voll und ganz im Bilde ist und mich auch nicht als Frau Wenzel und auch nicht als binäre Frau anspricht, aber die Krankenkassen mögen ihre Binarität. Genau, und das bringe ich dann quasi zum Kosmetikstudio, wo sie das Ganze zusammenpacken und an meine Krankenkasse schicken mit einem Kostenvoranschlag und die wissen schon, welche Kniffe sie anwenden, also ihrer eigenen Aussage nach, dass das bei der Krankenkasse durchgeht. Also die sind de facto auch ein auf Trans spezialisiertes Kosmetikstudio für Haarentfernung. Und das ist halt, macht halt Sachen ziemlich easy und das mag ich ganz gerne. Empfehlungen dazu kann ich auch gerne aussprechen. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen vorsichtig damit, einfach so ins Internet raus zu posaunen, wo ich in Behandlung bin etc. Aber diejenigen, die Bescheid wissen, kennen ja die Kanäle oder schreiben mich an. E-Mail-Adresse und so ist ja alles vorhanden. Ich muss es jetzt hier noch nicht im Podcast sagen. Einziges Manko, das ist natürlich immer schade für dieses Kosmetikstudio, für von Rassismus betroffene Menschen. Die eine, die dort in diesem Studio arbeitet, ist eine weiße Frau mit Dreads. Also diesen ärgerlichen Punkt gibt es natürlich leider. Genau, also wenn es euch interessieren könnte, sei das einfach nochmal mit dazu gesagt. Ansonsten, wie gesagt, ja, 9 Monate Hormontherapie. Ich bin gerade auf 8 Milligramm Estradiol pro Tag und eine halbe Tablette Spironolacton. Ich weiß gar nicht, wie viel Milligramm das sind. Ich glaube 0,5 Milligramm Spironolacton pro Tag. Also ich habe 0,5 Milligramm Spironolacton, das ist der Testosteronblocker. Und ich habe 8 Milligramm Estradiol, was Estradiol ist, also Östrogen. Genau. Wie geht es mir damit? Ziemlich entspannt, ziemlich gut. Ich habe so ein bisschen auch neulich mit verschiedenen Menschen drüber geredet. Ich merke einfach, dass ich nicht sagen kann, ich fühle mich jetzt genau so oder genau so. Also ich kann das nicht irgendwie anders sagen, als okay, es gibt eine grundständige Zufriedenheit, die ich mag, die aber auch so ein auch noch einen anderen Zusammenhang hat. Also es liegt halt nicht nur an den Hormonen, sondern schlicht und ergreifend auch an den Denkprozessen, die du machst. Also Transition ist für mich auch ganz viel Selbstarbeit. Das Level an Verbundenheit mit mir selbst, das Level an Sensibilität für mich selbst, das Level an Care und Sorge, die ich für mich selbst aufwende, also in verschiedenster Hinsicht, hatte ich einfach bislang noch nicht in meinem Leben. Das betrifft beispielsweise, dass ich einfach, natürlich hat eins immer Sachen im Kleiderschrank, die eins mehr mag und ein paar Sachen, die eins weniger mag, ne? Aber einfach zu sagen, wenn ich gerade Dinge anziehe, gibt es mir ein gutes Gefühl. Ich trage Sachen, die ich mag und nicht, ich trage einfach nur Kleidung. Und ich genieße es, die Sachen, die ich trage, zu mögen. Ich fühle mich gut und wohl. Ich fühle mich in meinem Körper wohl. Ich merke, dass da einfach Dinge zusammenfinden. Das ist für mich ganz, ganz viel mit einem grundständigen Wohlbefinden, mit einem grundständigen Wohlgefühl zu tun hat. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht trotzdem gestresst bin. Es ist wahrscheinlich kein Geheimnis zu sagen, ich habe ziemlich viel ständig zu tun, weil ich irgendwie auch immer 1000 Sachen gleichzeitig mache. Und das ist vermutlich auch nicht das Klügste. Und wenn ich sehr gestresst bin, übt sich das natürlich auch auf meine Stimmung aus. Und zurzeit bin ich durchaus gestresst, aber unabhängig quasi von äußeren Faktoren, die mich gestresst sein lassen, ist darunter eine sehr viel größere Zufriedenheit. Wie gesagt, ich merke einfach mehr, wie es mir geht. Ich höre mehr auf mich selbst. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich merke, wo sich einfach auch Dinge verschieben. Also wo ich noch vor einem Jahr ungeschminkt, ungern in den Spiegel geschaut habe, ist es derzeit einfach so, dass ich mein Spiegelbild beispielsweise in Ordnung finde. Also nicht geil oder großartig oder ich schaue gerne in den Spiegel, witzigerweise. Ja klar, wenn ich geschminkt bin, schaue ich sehr gerne in den Spiegel. Aber es ist schon auch eine Veränderung spürbar für mich. oder dass ich einfach es mehr genießen kann, ich in meinem Körper zu sein, ist, glaube ich, so, wie ich es beschreiben würde. Und es hat auch was mit Optik zu tun, klar, und mit Ästhetik. Also die körperlichen Veränderungen, die derzeit auf Östrogen bei mir eingetreten sind, eindeutig Brustwachstum. Ich habe jetzt kein B-Körbchen, das nicht. Ich fange so langsam an, daran zu kratzen, dass ich sagen würde, es ist vermutlich eine ernstzunehmende AA. Also es fängt an, in die kleinste Größe zu passen. Aber auch so das weichere Hautbild. Ich glaube, meine Gesichtszüge haben sich auch leicht verändert. Das müsste mir ich jetzt nochmal nachschauen, aber doch, ja. Also einfach so ein paar Sachen. Es gibt viele Stellen an meinem Körper, die weicher sind als vorher. Und das mag ich auch sehr gerne. Meine Sexualität, mein Begehren, mein Empfinden hat sich auch verändert im Sinne von, dass ich da entspannter geworden bin, entspannter und relaxter, und dass ich mich mehr darauf einlassen kann. Und es ist schwer festzuhalten, wie sich genau sexuelles Empfinden verändert hat. Aber die Art, wie es sich verändert hat, finde ich gut. Ich weiß gerade nicht, ich klicke bei mir immer, wenn ich den Podcast hochlade, an, dass ich keine freizügige Sprache verwende. Deswegen habe ich gerade keine Ahnung, wie tief ich in das Thema reingehen kann, ohne gegen Jugendschutzbestimmungen zu verstoßen. Deswegen einfach nur quasi in der Kürze umschrieben, etwas hat sich verändert und das, was sich verändert hat, fühlt sich gut an. Belassen wir es dabei. Bleiben wir geheimnisvoll. Geheimnisvoll ist sexy. Ich merke aber auch so ganz eindeutig, wie sich halt Dysphorie, wie sich das dysphorische Empfinden verschiebt. Also beispielsweise habe ich einfach nicht mehr den Bartschatten im Gesicht. Ich habe noch Haare im Gesicht, aber die sind morgens echt sehr schnell wegrasiert und eigentlich auch nicht mehr sichtbar. Klar, wenn ich jetzt ungeschminkt rumlaufe und mich morgens rasiert habe, kann Mensch, wenn eins sich drauf konzentriert, die Haare beim genauen Hinsehen natürlich noch erkennen, aber ich habe keinen Bartschatten mehr. So, das macht einfach immens nochmal was aus. Ich kriege nicht mehr den kompletten Hass, den ich hatte ganz, ganz am Anfang nach der Selbsterkenntnis, als ich meine Dysphorie zu greifen bekommen habe. Wenn ich mich sehe, ich bin da einfach tatsächlich, schaue ich mich fast schon gerne nackt im Spiegel an. Auch da einfach so dieser Shift in der Wahrnehmung, was so das Körperempfinden angeht. Ich bin jetzt schon seit langem ohne Perücke unterwegs und mit den Extensions quasi die Geheimratsecken überdeckend finde ich meine Frisur sehr, 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 sehr großartig und sehr, 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 sehr geil und genieße das und bin da einfach, es sei denn, es weht Wind, sehr entspannt damit. Die Sicherheit, mit der ich durch die Welt gehe, ist eine ganz andere. Also ich bin nicht mehr so schnell aus dem Konzept gebracht, wenn mich Menschen misgendern. Das Level an Alltagsstress wird sich nicht verändern, gerade wenn du sichtbar trans, gerade wenn du sichtbar non-binary bist, ne? Aber der Umgang damit ist ein ganz anderer. Und das ist eigentlich gerade die perfekte Überleitung zu, ich glaube, es hat auch etwas mit den Hormonen zu tun und was sie mit einem Empfinden, mit einem körpereigenen Empfinden machen, was sie mit einfach Körpergefühl und Selbstwahrnehmung machen. Aber es hat auch ganz, 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 ganz viel mit Selbstarbeit zu tun. Also, dass ich mich einfach mittlerweile wesentlich mehr verstehe, dass ich Gedanken da rein investiert habe, dass ich einfach unabhängig von den Hormonen meine Selbstwahrnehmung verändert hat. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an dem ich sage, ich glaube, da kann Mensch es verallgemeinern. Also wie gesagt, nicht alle Transpersonen nehmen Hormone. Deswegen sind die Aussagen, die ich darüber treffe, relativ, weil die Hormone mich nicht mehr oder weniger trans machen. Aber das Thema hatte ich ja, glaube ich, jetzt schon mehrfach so kurz angeschnitten. Aber ich glaube, was sich verallgemeinern lässt, ist das Level an Auseinandersetzung mit dir selbst und das sich selbst empfinden und das sich selbst wahrnehmen und spüren können aufgrund dieser Auseinandersetzung, aufgrund dieser tiefgehenden Reflexion, die nicht zwingend was mit rationaler Reflexion zu tun hat, sondern tatsächlich mit leiblicher, gespürter Reflexion, mit leiblicher Selbstwahrnehmung. Das ist jetzt was ganz anderes. Also im März bin ich bei 2 Jahren Transition seit meinem Coming Out vor mir selbst, seit meiner Selbsterkenntnis. Und das sind 2 Jahre, in denen ich so viel über mich gelernt habe und so viel mehr in mich selbst hineingewachsen bin und so viel mehr mich spüre. Das ist krass. Ich habe mich neulich mit einem Freund unterhalten und wir sind relativ einstimmig auf das Fazit gekommen, dass wir trans, wie wir es empfinden, erstmal ganz unabhängig von Geschlechterdiskursen und von Diskriminierungsdiskursen, einfach nur von uns selbst, von unserem Empfinden, wie wir es ganz, ganz ehrlich runterbrechen, auf unser Erleben beschreiben würden, dass Trans für uns Wohlbefinden ist. Und das bringt es, glaube ich, sehr gut auf den Punkt. Ich würde mein Transsein jetzt mittlerweile als einen Weg zum Wohlbefinden beschreiben. Und natürlich, wenn ich jetzt mit Gesellschaft in Kontakt trete und sage, ich gehe jetzt die nächste Ebene unabhängig oder natürlich auch abhängig von meinem eigenen Empfinden, aber mit meinem Empfinden in Kombination mit Gesellschaft, da kommt natürlich der ganze Geschlechterdiskurs dazu, ne? Aber wenn ich es jetzt einfach nur für mich beschreiben würde, sage ich Wohlbefinden, Selbstwahrnehmung, Körperempfinden, sich selbst spüren, sich selbst hören, würde ich fast sagen. Was sich verschoben hat, sind einfach die Quellen für dysphorisches Empfinden. Also während ich mich mit meinem Gesicht wohler fühle und mich am wohlsten fühle, wenn dann die Haare auch tatsächlich permanent weg sind, gibt es beispielsweise die Haare, die mir auf der Brust wachsen, die mich einfach noch krass stören und die mich einfach wirklich unwohl fühlen lassen. Deswegen versuche ich, die natürlich auch mit übernehmen zu lassen von der Krankenkasse, um ein glattes, um ein haarfreies Dekolleté zu haben, das wäre schön. Ich möchte sehr gerne diesen Sommer mich nicht jeden Tag im Dekolleté rasieren müssen, um dann noch überschminken müssen, um die Stoppeln abzudecken. Nein, ich möchte gerne einfach eine glatte Brust und ein ausgeschnittenes Top tragen können, ohne mich scheiße zu fühlen. Und ich möchte schwimmen gehen, ohne mich scheiße zu fühlen. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr schwimmen, seit über 2 Jahren nicht mehr schwimmen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Damit hat auch zu tun meine Geheimratsecken. Ich habe ja schon von den Extensions gesprochen und ihren Job für den Alltag erfüllen sie natürlich, aber trotzdem ist es immer so eine Sache von 1,5 bis 2 Monate und dann muss Mensch sich einen Termin gemacht haben, um sie wieder zurücksetzen zu lassen. Und es ist halt auch eine Sache, wie gesagt, das habe ich ja vorhin auch schon gemeint, wenn Wind weht, fühle ich mich nicht wohl, weil das meine Haare zerwuschelt und klar, im Wind, wenn der weht, sehen wir wahrscheinlich alle scheiße aus, aber die Unsicherheit, die ich dann spüre, macht mich krass dysphorisch, weil ich darauf bedacht bin, dass meine Frisur sitzt und wenn sie nicht sitzt, dann geht's mir scheiße. Das ist im Übrigen auch die Warnung an alle da draußen, die es jemals vorhaben sollten. geht mir nicht in die Haare. Also unabhängig davon, dass das generell ein blöder, übergriffiger Moment sein kann, aber geht mir bitte nicht in die Haare. Und wenn ihr es tut, dann guckt mich nicht blöd an, wenn ich euch anfauche, dann glaubt mir, das werde ich tun. Ja, und deswegen habe ich mir einen Termin bei einem Chirurgen geben lassen und mir dort einen Kostenvoranschlag für eine Haartransplantation geben lassen. Denn ich möchte gerne volle, aufgefüllte Geheimratsecken haben. Ich möchte mich auf meinem Kopf wieder wohlfühlen können. Ich möchte baden gehen können. Ich möchte die Zeit, die ich jetzt gerade nicht mit Perücke aufsetzen verbringe ich damit, mich zu kämmen und mir Haarspray in die Haare zu klatschen. Ich möchte entspannt Freiheit über meine Frisur walten lassen. Ich möchte einfach mit meinen Haaren Dinge tun, wie andere Menschen auch. Und solange sie so aussehen, wie sie jetzt derzeit aussehen, kann ich das nicht, weil sie Quelle meiner Dysphorie sind. Und da hilft es auch nicht, wenn mir Menschen sagen, wie gut es jetzt aussieht, weil so gut, wie es jetzt aussieht, hat das eben auch was mit diesen Extensions und mit diesen Notlösungen zu tun, mit diesen Überbrückungslösungen. Und das sind die Extensions. Es ist eine Überbrückung. Es ist eine Zwischenlösung. Also ich möchte nicht hören, wie gut ihr das findet, wie das gerade aussieht, im Sinne von, du musst doch nicht die Haartransplantation machen. Häufig halt in so einem Moment, wenn ich sage, so, ich habe demnächst oder ich habe jetzt eine Haartransplantation vor. Ich habe da diesen Gedanken schon lange gewälzt und habe mich dann irgendwann mal dazu durchgerungen, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Und wenn ich so etwas in Angriff nehme, ist da bereits eine ganze geraume Weile an Gedanken reingeflossen, die ich für mich gedacht habe und das für mich bereits gewälzt habe. Das heißt, ihr müsst mich nicht davon überzeugen oder abbringen oder weiß der Geier was. Das ist bereits zu spät. Das ist wie mit vielen Sachen auf dem Transitionsweg, wenn, und ich kenne da andere, denen das sehr, sehr ähnlich geht wie mir, deswegen mache ich jetzt einfach mal die verallgemeinerte Aussage, wenn wir mit solchen Entscheidungen auf andere Menschen zukommen und darüber sprechen, ist häufig schon Zeit ins Land gegangen, in der wir darüber nachgedacht haben und diese Entscheidungen bereits ausreichend abgewägt haben. Also erklärt uns dann nicht noch so Dinge, so das Gleiche beispielsweise, wenn eine Person jetzt kurz vor der Hormontherapie steht oder den Gedanken gefasst hat, ja, ich möchte Hormone nehmen. Und dann kommt so ein, ja, aber Hormone, ma. Erstens, ihr habt eh mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht das Level an Expertise, das Transleute haben, die sich diese Informationen zusammensuchen müssen und die bereits 1000 Quellen dazu durchforstet haben. Und zweitens, die Abwägung, die ihr da macht, haben die betreffenden Personen häufig bereits getan. Und es hat dann, auch wenn es nicht so gemeint ist, ich weiß und ich versuche nachsichtig zu sein, hat es trotzdem immer diesen Charakter von, es ist meine Entscheidung, ich habe mir diese Gedanken bereits sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich brauche so ein Rat, der mir nichts Neues über diese Entscheidung erzählt, selten. Nicht böse gemeint, aber die Dinge, die ihr mir sagen werdet, habe ich mir häufig bereits selbst gesagt. Es klingt sassier, als es gemeint ist, aber ja, macht euch einfach darüber Gedanken, wie auch paternalisierend das sein kann, dieses Gefühl, dass dir Menschen dann, die nicht in der Thematik drin sind, dann plötzlich ihre Meinung dazu sagen und du dir denkst so, was willst du mir anderes sagen als Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, mit denen ich mich bereits beschäftigt habe, diese tausenden Foreneinträge, die ich gelesen habe, diese tausenden spezialisierten Seiten, die genau über dieses Thema schreiben, diese tausenden Gedanken, die ich mir selbst bereits gemacht habe, für oder wieder oder über andere Lösungen. Ich habe meine Entscheidung sehr, sehr wohl abgewogen. So, jetzt habe ich mich aber sehr, sehr schön ablenken lassen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, genau, ich habe einen Kostenvoranschlag machen lassen und jetzt bin ich gerade an diesem Punkt. Die Haartransplantation ist nichts, was von den Krankenkassen übernommen werden wird. Triggerwarning, Biologismus und binäre Geschlechtsvorstellungen. Es gibt ein Urteil zu Haarersatz von Frauen, das besagt, dass das weibliche Haar ersetzt werden kann durch eine Perücke, die nicht auf den ersten Blick auffällt. Eine Perücke, die nicht auf den ersten Blick auffällt, ist eine Perücke, die auf den zweiten Blick auffällt. Das sind Perücken, die du wahrscheinlich übers Sanitätshaus oder Reformhaus bestellen musst, die häufig nicht so schön sind, die nicht mehr als 400 Euro kosten dürfen und auch dann musst du noch selbst was zuzahlen und 400 Euro sind, wenn wir über wirklich hochwertige Perücken sprechen, auch gar nicht mal so viel. Und es ist auch eine Perücke, das heißt, sowas wie Schwimmen gehen etc. ist dann auch nur eingeschränkt möglich. Das verstehen Krankenkassen unter einem adäquaten Haarersatz für Weiblichkeiten bzw. für Frauen. So der Gerichtsbeschluss und so die Krankenkassenvorschriften. Das heißt, Haartransplantation ist keine Krankenkassenleistung, ist keine Leistung, bei der die Kosten übernommen werden. Und da kann ich mit noch so viel Argumentation wie Dysphorie kommen, es wird mir erstmal von der Krankenkasse nichts bringen. Das heißt, ich bin derzeit an diesem Punkt, dass ich sage, ich brauche 6.000 Euro, denn so viel kostet diese Operation, beziehungsweise 6.180 Euro oder so. Und das ist ein Riesenbatzen Geld und da spare ich gerade ein bisschen vor mich hin. Ja, ich habe Arbeit und ich habe ein festes monatliches Gehalt. Das macht sich auf meinem Konto auch durchaus bemerkbar. Deswegen bin ich derzeit nicht in der Stimmung, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, wenn ich an die Summe denke. Denn es ist realistisch und leistbar. Und auch was meine Selbstständigkeit, meine nebenberufliche Beschäftigung mit den Workshops angeht, die ich mit Aprana gebe, mit Vorträgen, die ich halte und mit Workshops, die ich gebe und mit Musik und DJing angeht. Dafür, dass ich gerade erst frisch aus dem Studium raus bin und nicht irgendwas mit Wirtschaft studiert habe, sondern einen künstlerischen Studiengang studiert habe und gerade im queeren Aktivismus und in der musikalisch-künstlerischen Selbstständigkeit unterwegs bin, bin ich relativ gut gestellt. Das heißt nicht, dass ich super reich bin. Ich glaube, im Durchschnitt, wenn Mensch sich mal so anschaut, was Menschen so verdienen und wovon Menschen leben, darf ich mich mit Fug und Recht zum Prekariat dazu zählen, aber mir geht es nicht beschissen. Das heißt, das ist dieser Punkt, wo ich sage, okay, diese 6.000 Euro für diese Operation, für diese Haartransplantation ist nicht unrealistisch. Und das ist beruhigend. Das heißt aber trotzdem, dass das hängt dann so ein bisschen davon ab, was ich nachher im Outro erzählen werde, was ihr nachher hören werdet, wie es denn jetzt aussieht. Spenden natürlich willkommen sind, weil wenn die Kosten für den Podcast beispielsweise abgedeckt sind, sind das, egal wie klein sie sind, keine Kosten, die ich noch zusätzlich zahlen muss. Und wenn die Kosten für Fahrten zu Personen, die ich gerne treffen würde, für den Podcast abgedeckt sind, dann sind das keine Kosten, die ich noch zusätzlich selbst zahlen muss und so weiter und so fort. Ne? Also so versteht sich das. Also es ist keine Verpflichtung, sondern einfach nur, wenn ihr Böcke habt und was übrig habt, dann könnt ihr, je nachdem, was ich nachher im Outro sage, was die Lösung ist, die derzeitige, könnt ihr mir da gerne eine Spende dalassen. Würde ich mich freuen und wenn nicht, werde ich euch auch nicht hassen, da ihr sowieso anonyme HörerInnen seid, von denen ich nicht weiß, wer sie sind. Ich freue mich einfach nur, wenn ich gehört werde und das ist erstmal die Hauptsache. Bla. Jetzt hatte ich gerade einen Gedanken, was ich noch erzählen könnte und hab's postwendend wieder vergessen. Ach so, ja, genau. Ha, Ich hatte es ja im Flintchen als Special für letztes Jahr gemacht, aber es hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen und ich mochte das Format sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt und einen Ort und eine Möglichkeit habt, das zu finanzieren, ist beispielsweise auch eine Möglichkeit, mich zu unterstützen, mich für ein Live-Event einzuladen mit dem Podcast. Also eine Live-Tea-Time bei euch zu Hause, in eurem autonomen Zentrum, in eurem queeren Jugendzentrum oder weiß der Geier wo. Wenn ihr es cool findet. Ich weiß nicht, das war jetzt nicht im Sinne von, ihr müsst mich einladen, weil ich ein Star bin, sondern einfach nur, ich mochte das Format tatsächlich irgendwie gerne. Diese Live-Tea-Time hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war was sehr Schönes. Und das ist beispielsweise eine Möglichkeit, wenn ihr denkt, dass ihr mich einladen könnt, schreibt mir einfach eine Mail und dann können wir uns darüber unterhalten, wie genau das aussehen kann. Und dann können wir darüber beispielsweise auch was machen. So, und dann heißt es natürlich irgendwie so mit Reisekosten etc. und irgendwie so ein Honorar. So könnt ihr mich dann beispielsweise auch unterstützen und bekommt aber quasi, und es ist so eine Gegenseitigkeit, die dann dabei entsteht. So, ihr ladet mich ein und dann gibt es eine Live-Tea-Time und dann könnt ihr mich konsensual anfassen und mir beim Scheißelabern zuschauen. Ja, so, wenn ihr darauf Bock habt, wäre so eine Live-Tea-Time auch eine Möglichkeit, in der ihr mich unterstützen könnt und ihr aber quasi auch was zurückbekommt. Und wenn es nur anderthalb Stunden ins Mikrofon geredeter Unsinn ist. So, machen wir weiter mit den News, mit den Neuigkeiten, mit den Nachrichten. Es gibt Nachrichten aus Münster. Ende letzten Jahres wurde ein Gerichtsverfahren im Amtsgericht Münster beendet. Das Urteil besagt, dass nach ewigem Hin und Her und einem, wie wir alle wissen, nicht rechtmäßigen Schreiben vom Bundesinnenministerium der Person stand divers über das Verfahren laut Paragraf 45b natürlich auch endogeschlechtlichen Transpersonen offen steht. Surprise. Das bedeutet, Personenstandsänderungen über Paragraf 45b und übers Standesamt sind rechtmäßig möglich. Das Ding ist, dass das noch nicht heißt, dass Mensch jetzt einfach so vors Standesamt gehen kann und das einfach so durchbekommt. Die Standesämter, die sich derzeit sperren oder die sich auch vor dem Urteil aus Münster gesperrt haben, werden sich vermutlich weiterhin sperren. Und vermutlich muss eins dann weiter vors Amtsgericht, um den Entschluss des Standesamtes anzufechten. Und vermutlich heißt das dann aber, dass vor dem Standesamt, dass vor dem Amtsgericht dann auf der Grundlage des Münster-Urteils stattgegeben wird. Aber es ist interessant, der Punkt, an dem wir jetzt gerade sind. Ich kann gerade keine genaue Aussage darüber machen, welche Einflüsse das auf die Notwendigkeit des Attests hat. Ob dann demnächst es heißt, okay, die Attestpflicht wird auch abgeschafft. Das wäre natürlich wünschenswert, aber die Situation, in der wir jetzt gerade sind, ist, dass sowohl ein Gericht als auch mehrere Positionspapiere, also mehrere Rechtsexpertisen auf dem Punkt sind, dass sie sagen, Geschlecht, wie es in der Rechtsprechung, wie es auf gesetzlicher Grundlage verwendet wird als Begriff, hat nichts mit Biologie zu tun, denn Biologie ist eine Naturwissenschaft, die sich ständig verändert und damit verändert sich auch ständig ein biologischer Geschlechtsbegriff. Und die Biologie ist immer beeinflusst vom gesellschaftlichen Surrounding, von daher wird sich auch immer damit kein neutraler, objektiver Geschlechtsbegriff über Biologie finden lassen, sondern das Geschlecht auf gesetzlicher Grundlage immer nur das Empfinden der jeweiligen Person individuell sein kann. Sprich, dass die im Paragraph 45b sogenannten Varianten der Geschlechtsentwicklung natürlich auch, oder besser gesagt eigentlich, das individuelle Empfinden der Person zu ihrem eigenen Geschlecht meinen. Und da sind wir natürlich auf der Höhe des Diskurses, das, was ich immer wieder sage, Körper haben kein Geschlecht, sondern sie haben das Geschlecht der Person, dem sie gehören. Und Geschlecht ist Empfinden. Also mein Geschlechtsempfinden ist mein Geschlecht. Die Art und Weise, wie ich mich selbst geschlechtlich empfinde, ist mein Geschlecht. Das, was so gerne als Geschlechtsidentität bezeichnet wird, was ich einen problematischen Begriff finde, weil häufig Transpersonen eine Identität oder ein Identifizieren mit Geschlecht haben, während Cis-Personen ein Geschlecht haben. Und ich da halt sage, so, ich muss mich nicht identifizieren, wenn sich andere nicht identifizieren, beziehungsweise eigentlich, wenn Geschlecht empfinden ist, identifizieren wir uns alle und dann können wir das Identifizieren auch weglassen und sagen, wir haben ein Geschlecht und dieses Geschlecht ist jenes, was wir empfinden. Und an diesem Punkt befinden sich halt gerade auch mehrere Positionspapiere und Rechtsexpertisen, die sich damit auseinandersetzen, wie Geschlecht gerade vom deutschen Gesetz und von der deutschen Rechtsprechung definiert wird. Eben auch auf Grundlage von Paragraph 45b des Personenstandsgesetzes. Und jetzt haben wir diesen Moment, dass wir im Personenstandsgesetz eine Möglichkeit der Vornamens- und Personenstandsänderung haben, die sowohl für intergeschlechtliche Menschen gilt, als auch für endogeschlechtliche Transpersonen gilt und trotzdem gleichzeitig noch das TSG haben. Und das ist eine gerade einmalige gesetzliche Situation, die es, glaube ich, so noch nicht gegeben hat. Und das bedeutet, dass die logische Konsequenz daraus ist, dass das TSG verschwinden muss. Weil warum sollte es zwei Gesetze geben, die die Personenstandsänderung für Transpersonen klären? Es muss ein gültiges Verfahren geben. Und die richtige und logische Konsequenz ist natürlich, dass Transpersonen Eingang ins bürgerliche Gesetz, also ins Personenstandsgesetz finden. So wie alle anderen Menschen, die nicht trans sind, eben nach Personenstandsgesetz beurteilt werden. Und damit eröffnet sich eine ganze Menge weitere Fragen. Also die Eintragung von Transpersonen ist derzeit so, wenn du ein Kind bekommst, wirst du nach dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht als Elternteil Teil deines Kindes eingetragen. Also Transmännlichkeiten werden als Mütter ihre Kinder eingetragen und so weiter und so fort. Beziehungsweise die Personenstandsänderung nach Personenstandsgesetz Paragraph 45b beinhaltet derzeit kein Offenbarungsverbot. Das heißt, wenn dann jetzt dein Vorname und deine Eintragung geändert wird, hast du über 45b nicht die Möglichkeit, deine Zeugnisse zu ändern, weil das eben, das ist beispielsweise im TSG festgeschrieben, dass du quasi alle Dokumente, die in deinem Leben angefertigt wurden, alle amtlichen Dokumente, mithilfe der Personenstandsänderung eben auch rückwirkend ändern lassen kannst, um dein Transsein quasi nicht offenbaren zu müssen. Und das ist natürlich ein effektiver Diskriminierungsschutz. All jene, die eine Personenstandsänderung nach 45b haben, denen sage ich, geht trotzdem eure Zeugnisse ändern und behauptet oder geht einfach gar nicht darauf ein, dass ihr nach 45b eine Personenstandsänderung habt, sondern sagt einfach, ihr habt einen neuen Personenstand. Denn diejenigen in den Schulen, die Zeugnisse ändern, wissen das häufig nicht. Und die werden denken, eine Personenstandsänderung nach transsexuellen Gesetz, wenn überhaupt, und werden denken, okay, ich muss das Zeugnis ändern. Aber trotzdem, das sind einfach so ein paar rechtliche Fragen, die sich daraufhin ergeben, weil wir jetzt gerade einfach zwei Gesetze haben, nach denen Personenstandsänderungen für geschlechterdiverse Menschen möglich sind. Und die logische Konsequenz daraus ist zu sagen, okay, jetzt, spätestens jetzt, besteht der Reformbedarf, einfach weil wir zwei Gesetze haben, die über das Gleiche entscheiden. Das heißt, das TSG muss abgeschafft und ins Personenstandsgesetz überführt werden. Aber, und das ist der spannende Punkt, richtig und gut ins Personenstandsgesetz überführt werden. Gut im Sinne von weg mit den Gutachten und auch weg mit der Attestpflicht nach 45b, also weg mit der Pathologisierung von Trans und Inter. Einfach einen selbstbestimmten rechtlichen Weg. Und es gibt derzeit auch eine Kampagne von vom Bundesverband Trans und von All Out, die genau das fordert. Wenn ich dran denke, mache ich da auch den Link in die Podcast-Beschreibung. Ich glaube, es gibt da sogar eine Petition zu. Also da sind Menschen auch gerade auf dem Weg. Das ist so einer der großen neuen Meilensteine, bei denen wir einfach hoffen können. Nächste große Neuigkeit aus dem Thema Trans, Entpathologisierung von Trans und Trans-Kinder und Jugendliche ist, dass in diesem Jahr aller Voraussicht nach die Leitlinien für die Behandlung von Trans-Kindern und Jugendlichen rausgebracht werden. Genau, es gibt ja bereits die S3-Behandlungsleitlinien für die Behandlung von Trans-Erwachsenen. Und die S3-Leitlinien sollen eben auch nochmal extra für Kinder und Jugendliche rausgebracht werden, die sich aber im Groben an den S3-Leitlinien für Erwachsene orientieren. So, was bedeutet das? Das sind einfach nur quasi Handlungsleitlinien, Orientierungshilfen für BehandlerInnen, also sowas wie TherapeutInnen, PsychiaterInnen, EndokrinologInnen etc. Alles so zum Thema Transgesundheit und vor allem transitionsspezifische Gesundheit wird da abgedeckt, aber auch ein genereller Umgang in medizinischen Systemen mit Transpersonen. Und es geht in den S3-Leitlinien für Erwachsene ganz viel um einen bejahenden, um einen unterstützenden, um einen nicht pathologisierenden Umgang, also um einen Umgang, der uns nicht als krank erklärt, sondern um einen, okay, du bist trans, weil du am besten weißt, dass du trans bist, ich muss dich nicht diagnostizieren, sondern ich helfe dir auf deinem Transitionsweg. Und das wird aller Voraussicht nach auch der Grundtonus der S3-Leitlinien für Jugendliche sein. Wenn die raus sind, ist das ein wahnsinnig großer Schritt, der die gesundheitliche Versorgung von Trans-Kindern und Jugendlichen verbessern wird. Darauf dürfen wir alle gespannt sein und uns alle freuen. Das verknüpft sich gerade mit einer Entwicklung aus den USA. Es gibt einen Bundesstaat, ich weiß aber gerade leider nicht mehr welcher, in dem der Zugang zur Hormonbehandlung für Trans-Kinder und Jugendliche erschwert werden soll. Ich meine sogar verunmöglicht werden soll. Also dass es heißt, erst ab Volljährigkeit, also in den USA erst mit 21, sollen Kinder und Jugendliche an Hormonbehandlung rankommen. Was bedeutet Hormonbehandlung? Also wenn wir jetzt gerade einmal bei dem Thema Trans-Kinder und Jugendliche sind, möchte ich es einfach mitbehandeln oder möchte ich es einfach mitbesprechen. Hormonbehandlung bei Kindern und Jugendlichen auf dem Trans-Spektrum bedeutet ganz, ganz häufig tatsächlich einfach nur Pubertätsblocker. Und Pubertätsblocker sind im Gegensatz zur Hormonbehandlung, wie ich sie jetzt derzeit quasi durchführe, also mit Estradiol und Spironolactone, sind Hormonblocker, also sind Pubertätsblocker, Medikamente, die bereits umfassend untersucht. Also was du in der Erwachsenen-Hormontherapie hast, ist, dass mein Estradiol ist beispielsweise ein Medikament für Menschen, deren Körper Östrogen produziert in der Menopause. Oder mein Spironolactone, das ich nehme, um mein Testosteron zu blocken, ist eine Wassertablette. Also eine Tablette, die ich nehme, um auf Klo zu gehen. Und so weiter und so fort. Und so verhält es sich mit ganz, ganz vielen Medikamenten, die für die Erwachsenenhormontherapie verschrieben werden. Das sind Medikamente, die nicht für den Zweck einer Hormonbehandlung von Trans-Erwachsenen hergestellt werden, sondern das sind Medikamente, die dafür genutzt werden, weil sie funktionieren, aber sie sind nicht ureigentlichst darauf abgestimmt. Das heißt, auch solche Sachen wie Nebenwirkungen ließen sich vermutlich noch stärker einschränken und noch stärker und besser abschätzen und kontrollieren, wenn tatsächlich die Gelder und die Mittel dahinter wären, gute Langzeitstudien anzustellen. Sind derzeit aber nicht. Der Unterschied zu den Hormonblockern, zu den Pubertätsblockern, die Kinder und Jugendliche kriegen, ist, dass das Medikamente sind, die für genau diesen Zweck entwickelt wurden. Aus einer ganzen Reihe von Gründen gibt es Begründungen, warum eine Pubertät geblockt werden soll. Wachstumsprobleme oder Stoffwechselprobleme oder weiß der Geier was. Da fragt bitte mal eure Kinder- und JugendmedizinerInnen, warum das sinnvoll sein könnte. Und genau dafür wurden diese Medikamente entwickelt. Das heißt, hinter dieser Entwicklung der Medikamente steht Aufwand, steht Geld, steht Forschung, stehen Langzeituntersuchungen. Und Pubertätsblocker für Kinder und Jugendliche sind wahnsinnig gut untersucht und sind sicher. Wenn sie in einem Zeitraum von bis zu 4 Jahren eingenommen werden, bleiben keine irreversiblen Folgen. Das heißt, nach 4 Jahren Absetzen des Pubertätsblockers bedeutet, die Pubertät setzt ganz normal ein und geht ihren ganz normalen Lauf. Und das heißt auch, nach 4 Jahren Pubertätsblocker mit einer Hormontherapie zu beginnen, bedeutet auch diese Pubertät setzt ganz normal ein und nimmt ihren ganz normalen Lauf. Die Argumentation in den USA ist jetzt, dass diese Medikamente gefährlich seien und dass es den Kindern nicht gut tun würde und dass dem Geschlechtsempfinden der Kinder schaden würde und dass es die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stören würde. Und dass quasi Menschen vorschnell gefährliche Medikamente verschreiben würden. Diese Argumentation ist christlich fundamentalistisch, ist biologistisch und ist vor allem nicht fachlich motiviert. Alle Sachverständigen aus dem Kinder- und Jugendendokrinologischen Bereich im betreffenden Bundesstaat schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen: Was macht ihr? Alle Menschen, die sich mit Trans- und Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen und denen in ihrer Behandlung helfen, sagen, was macht ihr? Also alle einflussreichen Menschen, die mit einer fachlichen Expertise auch was zu sagen haben, aus der Trans-Gesundheitsversorgung, aus der jugendlichen Gesundheitsversorgung in den USA, sagen, was tut ihr? Diese Pubertätsblocker und an der Stelle können wir es auch übertragen, weil es nicht nur um die USA geht, sondern generell den Umgang mit Transjugendlichen. Auch hier in Deutschland, das heißt, wenn ihr beispielsweise Eltern seid, die diesen Podcast gerade hören und ihr euch an diesem Punkt befindet, wo euer Kind eventuell Pubertätsblocker möchte oder eine Hormontherapie anstrebt und dergleichen, hört jetzt bitte genau hin. Eine Pubertät im Geschlecht, das nicht... also im zugewiesenen Geschlecht, das nicht dem eigenen Empfinden entspricht, erhöht die Prävalenz oder erhöht den Hang zu diversen Erkrankungen. Sei es eine psychische Erkrankung aufgrund des Stresses, der dadurch entsteht, weil ich mich in meinem Körper, weil er plötzlich falsch gelesen wird oder weil er vermehrt falsch gelesen wird, nicht mehr wohlfühle. Gerade für Transmännlichkeiten, für jugendliche Transmännlichkeiten ist das ein immenses Problem. Jugendliche wachsen in einer sexistischen, patriarchalen Welt auf, die Körper von weiblich gelesenen Jugendlichen immens sexualisiert werden. Durch diesen Stress zu gehen als eine Transmännlichkeit ist immens der Horror. Tut das euren Kindern nicht an. Die Pubertätsblocker sorgen dafür, dass bis zu einem Zeitpunkt, wo eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen werden kann, bis zu einem Zeitpunkt, wo Überlegungen, ob und wenn ja, welche und in welcher Menge und vielleicht auch schon die Gespräche mit dem Endokrinologen über einen möglichen Outcome und so weiter und so fort, also zu einem Zeitpunkt, wo Jugendliche und junge Trans-Erwachsene gut informiert in eine Hormontherapie gehen können, bis zu diesem Zeitpunkt kann ein Pubertätsblocker einfach lebensrettend, gesundheitsverbessernd, hilfreich sein. Das sind vielfach lebensnotwendige Medikamente. Verwehrt das euren Kindern nicht. Macht diese Scheiße nicht. Glaubt denjenigen, die sich in dem Thema auskennen und nicht eurem ansozialisierten Bild von wie Geschlecht biologisch sei und dass sich Geschlechtsempfinden in der Pubertät erstmal natürlich entwickeln müsse und es sei nur eine Phase. Das ist Bullshit. Wenn es eine Phase ist, wie gesagt, bei den Pubertätsblockern haben eure Kinder 4 Jahre lang Zeit, um herauszufinden, ob das eine Phase ist. Gönnt ihnen zumindest diese Zeit der Überlegung und danach ist es sowieso nicht mehr eure Entscheidung. Macht diesen Mist nicht. Lasst es zu. Diese Pubertätsblocker sind gut erforscht, sind ungefährlich, sind lebensrettend und gesundheitlich notwendig. So ein anderer Punkt, beispielsweise, wenn dann Transjugendliche gezwungen werden, auf das in großen Anführungszeichen richtige Klo zu gehen, beispielsweise auch, weil ihre Körper falsch gelesen werden aufgrund der Pubertät, die Wahrscheinlichkeit einer Harnwegserkrankung oder einer Blasenerkrankung, einer schwerwiegenden Blasenerkrankung, ist bei Transpersonen unglaublich erhöht, weil wir dann natürlich, wenn wir aufs falsche Klo gehen müssen, am liebsten gar nicht aufs Klo gehen. Und gerade wenn ich in einem Alter bin, in dem ich zur Schule gehe und, keine Ahnung, so einen ganzen halben Tag in der Schule verbringe und mir es verdrücke, ist das nicht gesund? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie sieht die jeweilige individuelle Regelung der Schule aus, aber das hat auch was damit zu tun von, wie offen kann eine Transperson in Jugendalter mit sich selbst und ihrem Transsein sein? Traut sie sich aus dem Schrank? Hat beispielsweise auch etwas damit zu tun, es ist mir vereinfacht, wenn die Pubertät, die dazu führt, dass ich immens falsch gelesen werde, unterbrochen wird. Also es hat eine ganze große Reihe an positiven Effekten auch tatsächlich auf die Gesundheit, auf die psychische und auf die körperliche Gesundheit von Transkindern und Jugendlichen. Der Zugang zu lebensnotwendigen Medikamenten. Deswegen glaubt nicht denjenigen, die sagen, wir müssen den Kindern und Jugendlichen erst eine normale Pubertät, was auch immer das heißt, zuteil werden lassen, bevor wir ihnen irgendwas verschreiben können. Das ist gefährlich, immens gefährlich. So, nach diesem Newspart im Bereich Trans, es gibt einen Referentinnenentwurf zum Verbot von Interoperationen, also zum Verbot von nicht konsensualen, medizinisch nicht notwendigen Operationen an Kindern. Ich habe den Gesetzentwurf vor Augen gehabt, ich habe ihn durchgelesen und es sind viele gute Dinge dabei und es ist ganz viel halbgewalkter Unsinn dabei. Ich versuche es mal zusammenzufassen und halbwegs verständlich zu machen. Das große Wichtige daran ist, dass es diesen Referentinnenentwurf gibt. Diese Operationen müssen verboten werden. Und es ist durchaus wahrscheinlich, dass auf der Grundlage dieses Referentinnenentwurfs ein Gesetz kommt, das diese Operationen verbietet. Und dieses Gesetz wird hoffentlich ein guter, aber auf jeden Fall ein Anfang und ein erster wichtiger Schritt sein. Ich gehe ganz stark davon aus, ich versuche optimistisch zu sein, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass dieses Gesetz, was letztlich dabei rauskommt, kein 100% Gutes sein wird. Aber ich hoffe mal ganz stark, dass wesentliche Punkte erfüllt werden. Wie sieht der derzeitige Entwurf aus? Der derzeitige Entwurf hat ein ganz krudes Bild von Geschlecht, wie nicht anders zu erwarten. Also sie sind ganz krass auf diese körperliche Ebene, biologische Ebene, biologistische Vorstellung von Geschlecht hängen geblieben. Das hat leider Folgendes zur Auswirkung. Laut ReferentInnenentwurf sagen sie, sie wollen geschlechtsverändernde Eingriffe an Interkindern verbieten oder generell geschlechtsverändernde Eingriffe an Kindern verbieten. Sie definieren geschlechtsverändernde Eingriffe, indem sie sagen, ein geschlechtsverändernder Eingriff ist, wenn beispielsweise aus einem Trigger-Warning-Biologismus aus einem männlichen Genital ein intergeschlechtliches oder ein weibliches werden würde. Also sie gehen ganz stark von klar trennbaren Geschlechterkategorien aus, was Käse ist. Sie sagen quasi nach der Biologie 5. Klasse ist das eindeutig ein männlicher Körper und das eindeutig ein weiblicher Körper und alles, was da nicht reinpasst, ist ein Interkörper und sagen quasi, es gibt 3 Geschlechter, männlich, weiblich und inter, missachten dabei vollkommen, dass Interpersonen erstmal nur inter sind, bezogen auf ihre Geschlechtszuweisung bei Geburt, aber unabhängig davon natürlich auch Frau oder Mann sein können. Also inter ist ja erstmal kein Geschlechtsempfinden, sondern erstmal nur ein sich zwischen den geschlechtlichen Kategorien, die die Gesellschaft kennt, zu befinden oder sich außerhalb der geschlechtlichen Kategorien, die die Gesellschaft für Körper kennt, zu befinden und damit einhergehend, dass dieser Körper nach den Regeln der Gesellschaft nicht zuordnenbar ist, während Personen, deren Körper sich innerhalb dieser Kategorien befinden, bei Geburt endogeschlechtlich sind. Aber das hat die deutsche Gesetzgebung augenscheinlich nicht ganz gerallt. Genau, und deswegen kommen wir da an diesem wirklich größten der Knackpunkte, dass der ReferentInnenentwurf sich darauf konzentriert, geschlechtsverändernde Eingriffe zu verbieten. Und das bedeutet, dass nicht alle Operationen an inter- und geschlechterdiversen Körpern verboten werden würden, sondern tatsächlich nur diejenigen, die nach dieser Vorstellung von Körper gleich Biologie, gleich Geschlecht, dann tatsächlich als geschlechtsverändernd gelten würden. So, um das einfach mal an einem Beispiel festzumachen. Es gibt Hypospadien. Eine Hypospadie ist, wenn die Harnröhre nicht an der Penisspitze austritt, sondern im Penisschaft endet. Das heißt beispielsweise in der Mitte des Penis die Harnröhre austritt. Und die Hypospadie kann zur Folge haben, dass es einen Harnstau gibt, muss aber nicht. Das heißt, viele Hypospadien heißt einfach nur, das Loch des Penis befindet sich nicht an dessen Ende, sondern in der Mitte oder sonst wo. Unter Umständen ist es halt dann medizinisch notwendig, eine Korrektur vorzunehmen, also quasi das Loch am Penis zu verschließen bzw. die Harnröhre zu verlängern, um einen Harnstau und damit eine Erkrankung zu vermeiden. Und diese Erkrankung kann natürlich auch lebensgefährlich sein, wenn sie unbehandelt bleibt, ne? Aber per se heißt Hypospadie nicht krankheitswertig, sondern ist erstmal nur eine Variante der Harnröhre. Eine Harnröhrenverlängerung würde aber quasi den Penis nicht zu einer beispielsweise Neovagina machen, sondern es ist nach der Auslegung, nach der Definition, die dem Gesetzentwurf zugrunde liegt, keine geschlechtsverändernde Maßnahme, denn der Penis bliebe ein Penis. Und damit ist bei Hypospadien, die häufig auch medizinisch nicht notwendig operiert werden, kein Verbot vorgesehen. Also ganz, ganz häufig, ganz, ganz viele Hypospadien passieren tatsächlich aus einem Normangleichungszwang oder aus dem Versuch, an eine Norm anzugleichen. Also zu sagen, wenn diese Person mit Penis in ihrem Leben nicht im Stehen pinkeln kann, weil die Harnröhre nicht am Ende des Penis austritt, wäre das zu korrigieren. Also auch wenn es nicht auf dem Papier nach Vorstellung des Gesetzentwurfs ein geschlechtsverändernder Eingriff wäre, ist es trotzdem der Versuch, an geschlechtliche Normvorstellungen anzugleichen, also zu normalisieren, der aber dann weiterhin rechtlich machbar ist. Also das würde nicht verboten, weil es de facto laut der Definition des Gesetzentwurfs kein geschlechtsverändernder Eintrag ist. Und das ist natürlich eine riesengroße Scheiße. Es gibt eine ganze Menge Operationen, die de facto nicht unter geschlechtsverändernde Interoperationen fallen würden, die weiter wie bisher stattfinden können würden. Und das ist eine riesengroße Baustelle. So klug wäre es dann an dieser Stelle, und ich denke, ganz viele der Interessenverbände, die jetzt gerade ihre Positionspapiere dazu schreiben und abgeben, werden eher die Schiene fahren, weg von dem Geschlechtsfokus hin zu generell dem Fokus auf medizinische Notwendigkeit. Also darauf festzunageln, sind diese Eingriffe an den Körpern dieser Kinder medizinisch notwendig. Also würden sie eine gesundheitliche oder eine Lebensgefahr abwenden, dann natürlich operieren, aber nicht geht es darum, diesen Körper normkonform zu machen. Denn dann mache ich diesen Körper kränker, als er eigentlich ist. Dann geht es nicht um den Erhalt von Gesundheit. Dazu fehlt mir im Gesetzentwurf derzeit die Stellung von Interinteressenverbänden. Was in diesem Gesetz geleistet werden könnte, wäre beispielsweise zu sagen, verpflichtend eine Beratung in der Schwangerschaftsvorbereitung erstmal für alle Eltern zum Thema Inter. Eine Einbauen von Aufklärung von über Inter, von Interinteressenverbänden, von Beratungen für ÄrztInnen sowieso und für Hebammen. Und dann natürlich nochmal für Eltern von intergeschlechtlichen Kindern, die plötzlich vor der Situation stehen, ich habe ein intergeschlechtliches Kind, was nun ein verpflichtendes Beratungsangebot von Interverbänden, nicht von ÄrztInnen, die dann sagen, was für das Kind angeblich gesund sei, anhand von Normvorstellungen, sondern von Inter-Beratungsangeboten. Von Leuten, die Inter leben, von Leuten, die diese Lebenswirklichkeiten kennen, für Eltern, um sich mit dem Thema ausreichend und gut auseinandersetzen zu können. Ebenso wie ab einem gewissen Alter eben auch für die Kinder. Denn das ist in dem Gesetz drin, die Möglichkeit zu sagen, ab dem vollendeten 14. Lebensjahr obliegt es dem Kind, beziehungsweise dann in dem Fall dem Jugendlichen, über den eigenen Körper und über das eigene, über den eigenen Körper zu entscheiden und auch die geschlechtliche Selbstbestimmung auszuüben. Und dieses Ausüben der geschlechtlichen Selbstbestimmung funktioniert natürlich am besten, wenn ich über geschlechtliche Selbstbestimmung als Interperson von einer Interperson aufgeklärt wurde. Denn ihr könnt nicht erwarten, dass endogeschlechtliche, heterosexuelle Cis-LehrerInnen, die in der Schule Aufklärung übernehmen und geschlechtliche Aufklärung übernehmen, sonderlich gut darin wären. Da sagt mir mein Bauchgefühl, das wird nicht funktionieren. Genau, und das führt mich zum nächsten größeren Punkt, wo ich auch sehe, dass Interverbände in ihrer Position besser gestärkt werden können. Über die medizinische Notwendigkeit von Eingriffen wird oder soll vor dem Familiengericht entschieden werden. Und dort wird zur Feststellung der medizinischen Notwendigkeit eine medizinische sachverständige Person mit einbezogen. Und an der Stelle würde ich mir wünschen, dass eine Interperson oder eine Person aus der professionellen Interberatung gleichberechtigt mit einbezogen wird. Dass es nicht nur an einer wahrscheinlich cisgeschlechtlichen, endogeschlechtlichen, im Normativ sich befindenden ärztlichen Person hängt, sondern dass es da auch noch eine geschlechterdiverse Perspektive drauf gibt, um einfach den normierungswütigen ÄrztInnen so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Gleiches gilt für ab der Vollendung des 14. Lebensjahres sind Kinder und Jugendliche, wie gesagt, in der Lage, Selbstbestimmung auszuüben. Und also da muss Interberatung zugänglich gemacht werden. Und auch diese Entscheidungen werden dann quasi nochmal vor dem Familiengericht verhandelt. Und da ist es wichtig, da eben auch nochmal besagte Interessenverbände mit einzubeziehen und das nicht nur von einer schulmedizinischen Perspektive abhängig zu machen, sondern wie gesagt die Pathologie aus queeren, aus geschlechterdiversen Lebensweisen wegzunehmen und zu sagen, es braucht da auch gleichberechtigte Sachverständige, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommen, wenn wir tatsächlich von Selbstbestimmung und geschlechtlicher Selbstbestimmung sprechen. Sonst ist das nur die halbe Wahrheit, wenn dieses Gesetz angeblich Selbstbestimmung stärken soll. Die große Schwierigkeit, die ich bei diesem Punkt ab 14 oder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr selbstbestimmt mit Einschaltung des Familiengerichts sehe, ist, dass das im jetzigen Gesetzesentwurf für alle geschlechtsmodifizierenden Eingriffe gelten würde, also geschlechtsmodifizierend nach Ansicht der Gesetzgebung. Und das bedeutet auch, dass Transjugendliche für ihre Entscheidungen über ihre Transition vors Familiengericht müssten. Und das bedeutet eine Erschwernis der Transition. Und das soll nicht passieren. Auch das ist eine große Baustelle, die noch behoben werden muss. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an alle Einzelheiten erinnern, die mir aufgefallen sind, aber eine Sache, die mir auf jeden Fall noch im Kopf ist, die ich als extrem wichtig empfinde, die rückwirkende Ahndbarkeit von Interoperationen taucht derzeit nicht auf oder ist derzeit nicht mitverhandelt. Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich ein Fall ist oder ob das eine Frage ist, die in diesen Gesetzentwurf mit rein gehört, aber meines Erachtens nach, ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, ob das möglich ist, aber wenn das möglich ist, wäre das meines Erachtens nach noch eine Sache, die in diesem Gesetzentwurf noch mit rein verhandelt werden könnte, zu sagen, okay, der Wissensstand über das traumatische Potenzial der Interoperation, über das gesundheitsschädliche Potenzial von bislang durchgeführten Interoperationen und der Wissensstand über die Nichtnotwendigkeit dieser Operation ist hinlänglich diskutiert. Es gab 2012 vom Ethikrat eine Einschätzung darüber, dass diese Interoperationen Körperverletzung sind. Und dabei hat der Deutsche Ethikrat schon einen Großteil der wichtigen Perspektiven dabei rausgelassen. Es gibt in Ergänzung dazu eine Handreichung beispielsweise von Heinz-Jürgen Voss, die das Ganze nochmal sehr viel stärker deutlich macht, dass nicht konsensuale, medizinisch nicht notwendige Operationen an Interkörpern Gewalt sind. Das wissen Menschen. Und auf dieser Grundlage kann ein Mensch sagen, rückwirkend, sofern nachweisbar, muss diesen ÄrztInnen der Prozess gemacht werden. Und ihnen gehört die Approbation entzogen. Sorry, wer sich an Kinderkörpern vergreift und sie verstümmelt, gehört die ärztliche Zulassung entzogen. Und egal, wie viel, ich wollte doch dem Kind helfen, dahinter steckt. VerbrecherInnen, VerstümmlerInnen gehört die Approbation entzogen. Knallhart. Zum Teil sind das eben auch genau die gleichen Menschen, die Körpermodifikationen für Transpersonen derzeit anbieten. Und das ist für mich einer der weiteren Punkte zu sagen, das sind Menschen, die weiterhin an geschlechterdiversen Menschen operieren werden. Und das ist mir egal, ob das transgeschlechtliche Endo-Personen sind oder ob das intergeschlechtliche Personen sind oder ob das vielleicht sogar auch intergeschlechtliche Transpersonen sind, die auf ihrem weiteren Transitionsweg plötzlich wieder vor diesen Menschen stehen. diesen Menschen gehört die Möglichkeit, weiter an Personen rumzuschnippeln, entzogen. Das sind VerbrecherInnen. Das sind VerstümmlerInnen. Das sind keine Menschen, die einem PatientInnenwohl tatsächlich was Gutes tun würden. Also klar, in ihrem eigenen Bewusstsein tun sie wahrscheinlich was Gutes, aber trotzdem haben sie Körperverletzungen begangen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt das Verbot von Konversionstherapien. Und was ist eine Konversion? Eine Konversion ist der Versuch, in ein heterosexuelles, cisgeschlechtliches, endogeschlechtliches Normativ, also quasi in unsere Vorstellung von Geschlechtlichkeit und Sexualität hinein zu normalisieren. Und ich würde sagen, Operationen an Interkörpern, die nicht auf Konsens, also nicht auf gegenseitige Einwilligung, sondern auf dem Willen nach ungefragter Normalisierung beruhen, sind Konversion mit chirurgischen Mitteln. Das heißt Körperverletzung und Konversion. Und das ist ein zutiefst verabscheuungswürdiges Verbrechen gegen menschliche Würde und gegen Selbstbestimmung. Diesen Menschen muss der Prozess gemacht werden. Basta. Und genauso gehört dann natürlich eine nachträgliche Entschädigung dazu. Also genauso wie Transpersonen, die zwangssterilisiert wurden, um ihre Personenstandsänderung zu bekommen, also die einen geschlechtsmodifizierenden Eingriff haben durchführen lassen müssen auf der Regelung, die bis 2011 galt, und denen jetzt keine Entschädigung gezahlt wird, wird auch laut diesem Gesetzentwurf Interpersonen, die verstümmelt wurden, keine Entschädigung zuteil. Und das ist eine riesengroße Sauerei. Und deswegen sage ich, dieser Gesetzentwurf ist wichtig. Und das Gesetz, das dabei herauskommen wird, ist ein fundamental wichtiger erster Schritt. Aber er macht nicht mal die halbe Miete. Da sind wichtige erste Ansätze drin, ja, aber da muss noch so viel passieren. Und deswegen meine leicht pessimistische Einschätzung. Ich vermute, dass das Gesetz, das am Ende herauskommen wird, nicht hundertprozentig sauber und gut sein wird und dass da noch eine ganze Menge Arbeit weiter passieren muss. Ich schaue gerade auf die Uhr und sehe, ich bin bei 1 Stunde 41 Aufnahmezeit. Das heißt, ich habe es geschafft, das Thema, über das ich ursprünglich reden wollte, in dieser Episode nicht mal anzureißen, weil ich jetzt noch was im Kopf habe, was ich gerne noch besprechen möchte. Und dann ist die Folge auch schon voll. So viel also zu meinen thematischen Vorbereitungen. Mine. Eine weitere Content Notification für das Outro. Ich werde in diesem Outro über das Attentat von Hanau sprechen und über rassistische Gewalt sprechen. Und des Weiteren werde ich über Coronavirus und damit über Gefahren für die Gesundheit sprechen. An dieser Stelle habe ich ursprünglich über die Wahl in Thüringen gesprochen. Da in der Zwischenzeit aber sehr, sehr viel passiert ist, habe ich diesen Teil rausgeschnitten, da er mir nicht mehr ganz aktuell erschien. Also wie ihr euch denken könnt, auch gemessen daran, wann die Episode jetzt tatsächlich online geht, mein ursprünglicher Zeitplan ist überhaupt nicht einhaltbar gewesen, weil einfach in der Zwischenzeit so viele Sachen passiert sind, die meine Aufmerksamkeit gebunden haben, dass ich nicht hinterherkam. Was die Wahl in Thüringen angeht, waren sie für mich der erste Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, 2020 wird augenscheinlich gerade ein ziemliches Scheißjahr. Kurz nach dem Eklat, in dem mit den Stimmen der AfD ein Kandidat der FDP ins Ministerpräsidentinnenamt gehoben wurde und sich eine Regierungskrise in Thüringen entwickelt hat, die dann erstmal gelöst wurde mit einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken, der die Stimmen von Rot-Rot-Grün auf sich vereint hat. Dann kurz darauf die nächste Katastrophenmeldung, das Attentat in Hanau, in dem 9 muslimisch gelesene Menschen von einem faschistischen Attentäter in einer Shisha-Bar ermordet wurden. Nach dem Attentat hat er sich selbst und seine Mutter getötet. Dieses Attentat hat Nachahmungstäter nach sich gezogen, die in anderen Städten auf Shisha-Bars geschossen haben. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden. Und jetzt stehen wir vor den Auswirkungen von Corona, die gerade eine Wirtschaftskrise auslösen. Das alles inklusive zwischenzeitlicher Demonstrationen zum 8. März, zum feministischen Streiktag, an denen ich mich beteiligt habe, auch an den Vorbereitungen und einen Redebeitrag gehalten habe. Genau, das war einfach alles ziemlich viel und deswegen kam ich irgendwie nicht so richtig dazu. Ich möchte ehrlich gesagt die aktuellen Ereignisse nicht komplett unkommentiert lassen. Also ich könnte jetzt einfach ein Outro ranknallen und sagen, fertig ist. Ich möchte jetzt aber auch nicht in aller Tiefe drüber sprechen, denn das wäre von der Länge, die das bedürfte, um irgendwie auch nur adäquat drüber sprechen zu können, mindestens 3 Podcast-Episoden. Und die Zeit habe ich gerade nicht und das passt hier schlicht und ergreifend nicht mehr rein. Um einfach aus der Situation, in der ich jetzt stecke, einmal anzufangen. Ihr werdet noch keinen Spendenlink sehen, weil ich noch keine Lösung für mein nicht funktionierendes PayPal gefunden habe. Das ist sehr schade. Also geht diese Episode erstmal ohne Spendenoption online. Ich werde allerdings einige andere Spendenlinks von anderen Kampagnen oder Einzelpersonen in die Beschreibung packen. Bitte schaut dort rein und bitte lasst ein paar Euros da. Denn in der aktuellen Situation, in der aufgrund der Verbreitung von Corona Veranstaltungen abgesagt werden, um diese Verbreitung eben zu deckeln, wird sehr, sehr vielen Menschen ihr Einkommen verwehrt. Also Selbstständige, KünstlerInnen, Kulturhäuser, Veranstaltungszentren, queere Zentren, die Veranstaltungen durchführen, TheatermacherInnen, KulturarbeiterInnen etc. etc. Es gibt sehr, sehr viele VeranstaltungstechnikerInnen. Es gibt sehr, 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 sehr viele, die davon gerade hart getroffen werden. Inklusive mir. Also ihr wisst ja mit Sicherheit, dass ich Workshops gebe, dass ich Musikerin, DJ bin, dass ich viel mache, was öffentliche Veranstaltungen involviert. In dem Maße, dass es gerade auch einfach guten Drittel meines Monatseinkommens ausmacht, in guten Monaten auch manchmal knapp die Hälfte. Und ich bin jetzt gerade, oder ich bekomme gerade sehr, sehr viele Nachrichten, dass so Gigs und Sachen, dass Workshops etc. gecancelt werden, weil die Veranstaltung eben nicht stattfinden kann, was richtig ist. Also die Entscheidung, diese Veranstaltungen abzusagen, ist an und für sich eine sehr, sehr gute aus Sicherheitsgründen, um die Verbreitung des Virus und um vor allem diejenigen, die davon betroffen sein werden, die sowieso schon gesellschaftlich marginalisiert werden, vor allem alte Menschen, vor allem kranke Menschen, chronisch kranke Menschen etc. zu schützen und das Ganze handelbar zu belassen. Es ist richtig, diese Veranstaltungen abzusagen und es ist gut, dass das getan wird. Das Problem ist allerdings, dass die dadurch entstehenden Kosten bzw. die fehlenden Einnahmen von keiner Seite so richtig geleistet werden können. Also bei mir bricht jetzt auf jeden Fall erstmal für den kommenden Monat guter Teil meines Monatsverdienstes einfach weg. Und so geht es sehr, sehr vielen. Gerade Menschen, die sich komplett auf solche Einkünfte verlassen, die stehen gerade richtig im Regen. So, ich habe gerade das Glück, dass ich zusätzlich halt noch eine 10-Stunden-Stelle habe, die mir ein bisschen Sicherheit gewährt. Gleichzeitig, ich sprach ja davon, dass ich gerade auf eine Operation hinspare. Die Lage kommt dem nicht so gut. Ich werde schauen, welche Lösung ich finden werde. Ich habe gerade auch ein paar Pläne im Kopf. Schaut vor allem auf meinen Instagram-Kanal, da bin ich am aktivsten für News, was das angeht. Aber da ich derzeit noch keine Lösung habe, bekommt ihr erstmal die Spendenmöglichkeiten von anderen Personen, die darauf angewiesen sind. So einerseits auf jeden Fall die Kampagne von Intersectional Solidarity, die ich auch schon mal verlinkt habe. Werde ich hier nochmal verlinken, denn die Kampagne sammelt immer noch für eine marginalisierte, geflüchtete, muslimische Transfrau of Color, die nach wie vor noch versucht, die Kosten für ihre Operation aufzubringen und die natürlich in der Zeit der wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Shutdowns auch nicht gerade besser dasteht. Also bitte da mal spenden. Und andere, bei denen ich jetzt noch nicht weiß, die ich nachher noch recherchieren werde, welche ich auswählen werde. Die Sache ist natürlich, die Auswahl, die ich treffe unter dieser Episode, ist jetzt nicht, das sind die wichtigsten, denen ihr spenden müsst. Es kann da keine Wertung geben. Es gibt super viele betroffene Perspektiven, die extrem wichtig und unterstützenswert sind. Deswegen ist es einfach nur eine Auswahl. Wenn ihr cool seid, wenn ihr solidarisch sein wollt, macht euch selbst nochmal auf die Spur. Schaut bei Content Creators auf Instagram oder so vorbei, ob sie Unterstützung brauchen. Das wäre sehr großartig. Denn das Problem heißt Kapitalismus. Das, was jetzt gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten passiert oder darauf folgend passieren wird, ist, dass die Politik dann sich natürlich darum kümmern wird, dass Konzernriesen und Banken und Lieferanten und so weiter und so fort Entschädigungen bekommen, dass sie entschädigt werden für die Ausfälle, die diese Zeit für sie bedeutet. Diese Entschädigungen werden jedoch nicht in den kulturellen, nicht in den mittelgroßen wirtschaftlichen Sektor, nicht in den Selbstständigen fließen. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach auf diesen Kosten sitzen bleiben. Es gibt auf jeden Fall beispielsweise auch eine Petition, was Selbstständige und KulturarbeiterInnen angeht. Ich denke, auch die werde ich mit verlinken, dass ihr da vorbeischauen könnt und eure Unterstützung dalassen könnt. Die kommenden Wochen, voraussichtlich Monate, werden sehr hart für Menschen in diesen Berufsfeldern. Auch wenn ich mir vorstelle, dass beispielsweise die Festivalsaison aller Wahrscheinlichkeit nach, also wenn wir ganz realistisch sind, ebenso mit betroffen sein wird. Ich hatte eine feste und eine lockere Zusage auf zwei Festivals. Die habe ich auch immer noch, aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass der Corona-Shutdown nicht übernächste Woche vorbei sein wird, wenn wir ganz realistisch sind. Natürlich habe ich immer die Hoffnung, dass es morgen heißt, okay, die Lage entspannt sich wieder. Aber um vorsichtig zu sein und sich nicht allzu große Hoffnungen zu machen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die Festivalsaison ebenso davon beeinträchtigt wird. Ist ein dicker Brocken zu schlucken. Wie auch immer, das ist jetzt. Ich habe gerade davon schon gesprochen und es ist wichtig, dass wir diese Themen nicht vergessen in der Zeit, in der so etwas sehr groß in den Medien ist und uns eben auch direkt betrifft. Lasst uns trotzdem weiter über Geschehnisse wie Hanau sprechen. Lasst uns nicht die Betroffenen von rassistischer Gewalt vergessen. Lasst uns nicht die Betroffenen von faschistischen Tendenzen in dieser Gesellschaft vergessen. Bleibt solidarisch. Ich werde auch die Spendenkampagne für die Hinterbliebenen der in Hanau Ermordeten mitverlinken. Es ist extrem wichtig, dass wir in dieser Zeit solidarisch bleiben. Und dass wir einander stärken, dass wir einander die Hände reichen, dass wir einander unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle nicht mehr hören, das, was passiert, am Beispiel Hanau, betreffe uns alle oder betreffe die gesamte Gesellschaft. Das ist nicht richtig. Der Aufschwung des Faschismus betrifft diejenigen, die er direkt betrifft. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, also Menschen, die von Queerfeindlichkeit betroffen sind, Menschen, die von Behindertenfeindlichkeit betroffen sind, Menschen, die von mehr als einer Diskriminierungsform betroffen sind und so weiter und so fort. Es betrifft nicht die Gesamtgesellschaft. Die Gesamtgesellschaft hat eine Verantwortung, also es betrifft betrifft sie insofern, dass sie eine Verantwortung haben, jetzt solidarisch mit marginalisierten Positionen zu sein und diesem Trend etwas entgegenzusetzen. Aber es trifft sie nicht. Wenn ihr weiß seid, wenn ihr cis seid, wenn ihr straight seid, wenn ihr able seid, es trifft euch nicht. Klar, am Ende kann Mensch sagen, so ein paar demokratische Freiheiten gehen verloren, die Medienlandschaft wird sich verändern. Das sind Veränderungen, die alle mitkriegen werden. Aber die direkte Betroffenheit, in der es um Leben geht, in der es um die Möglichkeit zu existieren geht, davon wird der Großteil der Gesellschaft nicht betroffen sein. Und seien wir ehrlich, viele Menschen gehen auch nur pro forma wählen, von daher das Wegbrechen demokratischer Freiheiten drauf geschissen. Das wird den Großteil der Gesellschaft auch nicht so groß tangieren. Also wenn wir um tatsächliche, es trifft mich oder es betrifft mich, wenn wir darüber sprechen und es dann heißt, es betrifft uns alle, es geht uns alle etwas an, wir werden alle davon getroffen, wenn der Faschismus die Macht übernimmt. Bullshit. Von daher, bitte lass diese Erzählung von es betrifft uns doch alle, wir sind alle, es ist ein Angriff auf uns alle, bitte lass diese Erzählungen bleiben. Es nervt und es ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Es betrifft uns alle, weil wir am Ende diejenigen sind, die im Regen stehen gelassen werden, weil eine sogenannte gesellschaftliche Mitte, die nicht getroffen ist, die Hände in den Schoß legen kann und am Ende sagen kann, wir haben von nichts gewusst. Das ist richtig. Da betrifft es uns alle, weil wir auf euch angewiesen sind. Aber euch trifft es nicht. Das möchte ich an der Stelle gerne gesagt haben und einfach diesen Aufruf: Ally sein, verbündet sein, bedeutet zu handeln. Und bedeutet, aktiv zu werden. Nicht bloß zuzusehen, wie unsere Leben in Gefahr geraten. An der Stelle möchte ich meine Solidarität mit all jenen aussprechen, die gerade direkt betroffen sind. Also beispielsweise mit Menschen, die es geschafft haben, hier nach Deutschland zu flüchten oder nach Europa zu flüchten. Aber auch an diejenigen, die gerade an den europäischen Grenzen sterben, denn das kommt auf den großen Pile of Bullshit, den die Nachrichten im ersten Viertel von 2020 sind, noch mit oben drauf. Öffnet die Grenzen, hört auf, Flüchtende an den europäischen Grenzen in Konzentrationslager zu stecken. Hört auf, sie ersaufen zu lassen, hört auf sie zu schießen, hört auf sie mit Tränengas zu schießen. Öffnet die Grenzen. Ich bin in Gedanken in letzter Zeit sehr, sehr oft bei meinen Freundinnen of Color und kann auch hier nur sagen, ich höre euch, ich sehe euch. Und ich warte nicht darauf, bis es auch mich direkt betrifft, sondern ich versuche, nicht still zu sein und nicht hinzunehmen. Auch an der Stelle wieder der Aufruf: Seid solidarisch. Wenn ihr weiß seid, habt ihr Privilegien, die Schwarze und Personen of Color nicht haben. Ihr profitiert von der Ausbeutung, die nicht weiße Personen erleben. Im globalen Durchschnitt wie auch lokal sind weiße Menschen privilegiert und dieses Privileg schlägt sich beispielsweise nieder in der Möglichkeit, Zugänge zum Arbeitsmarkt, zum Wohnungsmarkt etc. zu haben. Macht euch kundig, wo ihr beispielsweise lokal unterstützen könnt. Macht euch kundig, wo ihr im größeren Zusammenhang Initiativen und Hilfsprojekte unterstützen könnt. Beispielsweise Sea-Watch, um Flüchtenden und Geflüchteten zu helfen. Schaut, welche geflüchteten Wohnheime bei euch in der Gegend sind, die beispielsweise gerade auf Spenden angewiesen sind. Schaut, welche migrantischen Personen beispielsweise als AktivistInnen unterwegs sind, die in ihren Workshops beispielsweise jetzt auch getroffen sind von dem Corona-Shutdown. Schaut, wo ihr unterstützen und helfen könnt. Schaut, wo ihr aushelfen könnt. Denn all diese Dinge stehen miteinander in Verbindung. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle nicht ausufern lassen. Ich möchte einfach nur sagen, seid solidarisch. Denn wenn unsere derzeitige Regierung und die derzeitig herrschende kapitalistische Wirtschaftspolitik uns nicht unter die Arme greift, müssen wir es erstmal selbst tun. Kommen wir zum angenehmen Teil. Auch wenn ich noch kein Spendenkonto habe, kann ich trotzdem Werbung für mich machen. Ihr könnt mich erstmal unterstützen, indem ihr auf instagram.com/mine_und_claudia vorbeischaut und seht, was ich auf Instagram so tue und lasse. Dort poste ich regelmäßig. Ich bin mittlerweile auf Facebook nicht mehr so aktiv, weil ich einfach schaue, wo stecke ich meine Kapazitäten rein. Das heißt, regelmäßiger seht ihr etwas von mir auf Instagram. Ihr könnt auf soundcloud.com/und_claudia vorbeischauen, um zu hören, was ich für Musik mache. Ich habe dort demnächst wahrscheinlich auch einen neuen Mix oben, den ich in Hamburg aufgenommen habe beim Salon Quiertronique. Grüße an Céline Bouvard, die Salonesse, die diesen Salon, diese großartige Veranstaltungsreihe ausrichtet. By the way, sollte der Salon wieder stattfinden können und ihr in Hamburg oder Umgebung sein und davon hören, geht dort mal hin und lasst auch dort Spenden da, denn die Einnahmen dieser Veranstaltung gehen an eine private Hilfsinitiative für marginalisierte Transfrauen, die auf der Straße leben und sich mit Sexarbeit ihren dürftigen Lebensunterhalt verdienen. Hilfe an dieser Stelle ist auch wahnsinnig gern gesehen. Jetzt wollte ich meinen PayPal.me-Link ansagen, das brauche ich nicht zu tun. Ihr könnt auf Facebook vorbeischauen, auf facebook.com/und_claudia, zusammengeschrieben. Da werde ich, wenn sie wieder stattfinden, auch immer regelmäßig über Veranstaltungen, auf denen ich bin, informieren. Von daher schaut auch da gerne rein. Kommen wir zum Abschluss der Folge, zur Musik für diese Episode. Der heutige Track ist ursprünglich von Gudrun Gut. Gudrun Gut ist eine Größe der derzeitigen elektronischen Musikszene, war aber bereits in den 80er Jahren in der Musik unterwegs, in diversen experimentellen Musikrichtungen, ist einfach eine Berliner Größe, macht großartige Tracks, ist die Gründerin des Labels Monika Enterprise. Der Name des Labels geht im Übrigen auf ihren Goldfisch zurück, der sich in seinem Aquarium selbst umgebracht hat. Ein Label, das sehr, sehr viele weibliche und nicht cis-männliche Personen in der elektronischen Musik unterstützt. Wir hören heute von ihr den Track Boys Keep Swinging im Remix von Piloka Krach. Piloka Krach ist eine Berliner Technomusikerin, die ebenfalls auf dem Label Monika Enterprise gelistet ist. Ebenfalls eine großartige Musikerin, die Berliner Sound, die Techno aktiv mitprägt. Eine unterstützenswerte Künstlerin. Ich wünsche euch viel Spaß mit antipatriarchaler, empowernder, kraftvoller Musik und hoffe, euch geht es soweit gut. Und ich hoffe, ihr bleibt sicher. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.
Boys keep swinging, boys always rocking.